Die Inflation ist auf dem Weg zurück in Regionen, die wir aus der guten alten Zeit kennen. Sinkende Inflationsraten bedeuten dabei natürlich keine sinkenden Preise, sondern spiegeln einfach nur wider, dass etwas, das bereits teuer ist, keine hohen Steigerungsraten braucht, um weiterhin teuer zu bleiben. Aber welchen Anteil hat die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank an den inzwischen wieder langsamer steigenden Preisen? Und was können wir für die nähere Zukunft aus dem Frankfurter Ostend erwarten? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu Carstens Corner, zu unserem Podcast, zu Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und virtuell bei mir ist unser Chefvolkswirt und der Namensgeber des Podcasts, Carsten Bjeski. Hallo.
Hallo Sebastian.
Carsten, wir schauen natürlich immer auf die Veröffentlichung aller möglichen ökonomischen Daten. Und da kam jetzt dieser Tage eine Zahl, die ja so ein bisschen positiv stimmt. Und zwar spreche ich von einer Zahl, die uns die letzten Monate und eigentlich Jahre eigentlich immer sehr viel Sorgen gemacht hat, zumindest oder vor allem aus Verbrauchersicht natürlich, was ja immer so ein bisschen meine Brille ist. Ich spreche von der Inflation. Und nach der ersten Schnellschätzung, die wir jetzt für den November bekommen haben, lag die Inflation im November bei 3,2% gegenüber dem Vorjahresmonat, also dem November 2022, nachdem das im Oktober noch fast 4% gewesen waren. Und wenn wir nach dem standardisierten europäischen Maß gehen, sind wir sogar schon fast bei den 2%, die wir uns als Zielwert oder die sich die EZB auch als Zielwert für die Inflation in Europa gesetzt hat, als Wert oder als Maß für die Geldwertstabilität. Da waren es 2,3%. Ist das jetzt schon das Licht am Ende des Tunnels? Also können wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir wieder zu Inflationsraten zurückkehren, wie wir sie aus der, ich male jetzt mal mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft, aus der guten alten Zeit kennen?
Das ist natürlich wie so häufig bei Volkswirtschaftslehre irgendwas mittendrin. Es ist jetzt noch nicht die absolute Entspannung, Erleichterung und wir können uns von der Inflation verabschieden. Ja, das Inflation ist leider Gottes noch nicht Schnee von gestern, aber so wie es ja schon ein bisschen angekündigt hattest, ne, wir haben ja im letzten Jahr, bevor die Daten revidiert wurden, hatten wir ja sogar zweistellige Inflationsraten im Herbst letzten Jahres. So, die Zeiten sind definitiv vorbei. Da brauchen wir uns, denke ich, auch, es sei denn, es käme nochmal ein megamäßiger Energiepreisschock, aber ansonsten werden wir solche zweistelligen Inflationsraten nicht mehr so schnell sehen. Ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt eigentlich in den kommenden Monaten, also im Dezember, der Trend nochmal nach unten gehen wird. Danach, ab Januar, geht es ja dann schon ein bisschen los. Dann wissen wir auch, in der Gastronomie werden die Mehrwertsteuern wieder zurückerhöht auf den normalen Mehrwertsteuersatz. Haben wir eine LKW-Maut, dann haben wir ja auch in Berlin aktuell ein kleines Milliardenloch, was irgendwie noch gestopft werden möchte oder gestopft werden muss. So, da könnte es ja natürlich auch nochmal passieren, dass man da vielleicht die Steuern irgendwo erhöht, administrative Preise erhöht und das würde ja auch sofort dann Folgen haben auf die Inflationsrate. Also das ist noch nicht ganz vorbei. Aber, und denke, das ist ja das Wichtige, sind jetzt so langsam in diesem neuen Normal. Also wir kehren nicht zurück in die gute alte Zeit, die ja noch gar nicht so lange zurückliegt, ja, vor der Pandemie im Grunde genommen, wo wir Inflationsraten von ja eigentlich fast immer weit unter 2% hatten. Ich denke, wir treten jetzt gerade so in die neue Normalität ein und das ist halt eine Inflationsrate in der Spanne 2-3%. Das wäre jetzt so ein bisschen so meine Prognose. Und warum? Das ist ja nicht nur, weil es irgendwie jetzt mein Bauchgefühl ist, sondern wenn wir uns zum Beispiel Umfrageergebnisse anschauen, jetzt bei Unternehmen, sowohl im Dienstleistungsbereich als auch im verarbeitenden Gewerbe, da sehen wir, dass zum Beispiel die Verkaufspreiserwartungen in den letzten Monaten auch stark gefallen sind. Das ging los in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe, schon seit Anfang des Jahres. Und die Dienstleister gesellten sich ein bisschen dazu dann ab dem Sommer. So, und diese Verkaufspreiserwartung war jetzt in den letzten Jahren immer ein guter Indikator eigentlich für das, was mit der Inflation kurz danach passieren wird. Ja, sprich, ist ja auch ganz logisch. Wir haben eigentlich das, was wir jetzt an ich nenne es dann mal Disinflation, weil das ist es ja, ein Rückgang der Inflationsrate, ohne dass jetzt wirklich die Preise an breiter Front schon wieder sinken, ist bei uns ja wirklich, das sind diese Basiseffekte. Also, und Basiseffekte heißen, das weißt du ja auch, aus der Verbraucherbrille oder Sicht heraus, heißt ja leider das für die Verbraucher jetzt nicht, dass die Preise überall wieder sinken. Die Preise steigen immer noch mit gut 3% oder im europäischen Maßstab mit gut 2%. Und dieser Rückgang aber der Inflationsrate kommt halt wirklich über die Basiseffekte. Ich würde auch sagen, ja, auch wenn die EZB sich das jetzt gerne vielleicht nimmt, um sich auf die eigenen Schultern zu klopfen, schau mal, wie erfolgreich wir gewesen sind, das hat meiner Meinung nach noch fast gar nichts mit der Geldpolitik der EZB zu tun. Diese Disinflation hätten wir auch gesehen, wenn die Zinsen weiterhin bei Null geblieben wären. Sondern es ist einfach so, Preise konnten nicht mehr weiter steigen, Verbraucher sind nicht mehr in der Lage, mehr zu zahlen. Wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit, und die zweite Halbzeit ist die, in der die Zinspolitik der EZB wohl deutliche Auswirkungen hat und wir die auch spüren werden, nämlich in der Form von einer schwächeren Nachfrage. Und da sind wir jetzt ja so langsam drin. Das wird bestimmt in der ersten Jahreshälfte 24 noch stärker werden. Und dann kommt nämlich halt zu dieser Disinflation, die jetzt eigentlich nur über Basiseffekte kommt, hinzu eine deutliche schwächere Nachfrage. Dann werden wir auch Preisnachlässe sehen. Und das heißt, dass wir dann wirklich halt auch endlich mal wieder sinkende Preise haben und eine Inflationsrate von 2-3%.
Ja, du hast gesagt, Disinflation, keine Deflation, also keine sinkenden Preise. Um diesen Punkt Basiseffekt dann nochmal aufzugreifen, ich nenne das ja gerne oder benenne das einfach kurz mit dem Schlagwort, was schon teuer ist, braucht halt einfach keine hohen Steigerungsraten mehr, um weiterhin teuer zu bleiben. Das heißt, Exakt. Die große Entspannung für das Portemonnaie, der Verbraucher stellt sich hier noch nicht dar. Du sagst jetzt, wir können dann demnächst mit sinkenden Preisen rechnen. Damit meinst du aber vereinzelt sinkende Preise, dass hier und da mal auch was günstiger wird. Denn ansonsten wären wir ja tatsächlich, wenn das auf breiter Front passieren würde, doch wieder bei einer Inflationsrate, die dann tatsächlich auch mal im negativen Bereich liegen würde.
Genau, dann wären wir wirklich bei der Deflation. Und das sehe ich jetzt noch nicht. Dafür muss man sich ja eigentlich da nie die Jahresrate anschauen, da muss ich eigentlich immer die Monatsraten anschauen. Ja, bei den Monatsraten sieht man eigentlich ganz gut, dass welche Preise gingen jetzt so im letzten halben Jahr monatlich schon ein Stück zurück? Das waren halt natürlich die Energiepreise. Alles, was auch mit Energiepreisen zu tun hat. Also worüber sprechen wir natürlich? Transportkosten, andere Mobilitätskosten. Das ging alles ein Stück zurück, auch schon monatlich, also wirklich in absoluten Werten. Dann haben wir gesehen, dass die Nahrungsmittelpreise auch so über den Sommer auch leicht zurückliefen. Das war jetzt so ein bisschen eine Enttäuschung in den Novemberzahlen für die großen Länder, dass da die Nahrungsmittelpreise zum ersten Mal seit, glaube ich, 4-5 Monaten wieder stiegen im Monatsvergleich. Also das ist so ein bisschen ein leichter Grund zur Sorge. Wir sahen aber auch, ja, dass also neben Nahrungsmittel und Energiepreisen jetzt so in den letzten Monaten auch schon erste Preise im Dienstleistungssektor wirklich anfingen, im Monatsvergleich zu sinken. Und dann geht es jetzt vor allem um im Grunde genommen Gastgewerbe, Tourismus, Entertainment. Also da, wo wir ja auch sehen, dass wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht nach Ende der Lockdowns mal einen Preisaufschlag gemacht hat, jetzt die Nachfrage auch anfängt nachzulassen, und dann gehen die Preise auch wirklich absolut gemessen wieder runter. Und so einen Trend würde ich jetzt halt weitersehen, ja, dass also genau diese wirklich sinkende Preise ein bisschen mehr um sich greifen, ohne aber, dass das jetzt wirklich für die Gesamtwirtschaft gelten wird, und wir damit jetzt auch nicht eine Deflation bekommen. Und selbst wenn wir, selbst wenn wir da mal vielleicht ein paar Monate hätten, in dem auch der gesamte Verbraucherpreisindex sinkt, also was dann laut theoretischer Definition eine Deflation wäre, wäre das so wirklich kein Grund für Sorgen, denn das wäre ja eigentlich eher gut, weil damit die Kaufkraft der Menschen noch schneller und stärker gestärkt wird.
Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle einmal kurz erklären, warum das denn ein Grund zur Sorge sein könnte. Denn als normaler Mensch, der einfach auf sein Portemonnaie schaut, würde man ja erstmal sagen, sinkende Preise kann ja nur was Gutes sein. Aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel die Zentralbanken ja sinkende Preise und Deflation auf breiter Front fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Und das ist ja auch der Grund, warum in der Phase von niedriger Inflation, die wir ja fast ein Jahrzehnt hatten, warum da die EZB alles Mögliche versucht hat, um die Inflation von der Nulllinie wegzukriegen in Richtung dieser 2%, die sie als Geldwertstabilität definiert. Und das ist ganz einfach, wenn ich weiß, dass irgendwas, was ich plane, mir anzuschaffen, morgen voraussichtlich sehr viel günstiger sein wird, kaufe ich es nicht heute, sondern morgen. Oder vielleicht kaufe ich es vielleicht auch erst morgen nicht, wenn ich morgen die gleiche Erwartung für den nächsten Tag habe. Und das kann dann natürlich jegliche wirtschaftliche Aktivität letzten Endes abwürgen. Carsten, du hast ja auch eben schon angedeutet, dass deiner Ansicht nach das, was wir jetzt gesehen haben mit dieser jüngsten disinflationären Entwicklung, tatsächlich noch nicht so viel mit den Maßnahmen der EZB, mit den Zinserhöhungen der letzten Monate und mittlerweile anderthalb Jahre etwa zu tun hat. Aber es ist natürlich so, dass wir ja in den, ich sag mal, Zahlenwerken, die damit zusammenhängen, also zum Beispiel was Kreditnachfrage angeht, dass wir da diese Bremsspuren schon sehr deutlich sehen können. Und da sind also sozusagen die Bremsspuren in der Kreditvergabe von heute, sind natürlich die Bremsspuren in den Investitionen von morgen. Das ist ja so ein bisschen eine ambivalente Kiste. Auf der einen Seite sagen wir, wir brauchen dringend Investitionen, wir müssen investieren in Digitalisierung, in Nachhaltigkeit, in die grüne Transformation, in alles Mögliche, weswegen auch zum Beispiel die Schuldenbremse ja so ein Problem darstellt. Auf der anderen Seite sagen wir aber, wir wollen diese Inflation in den Griff kriegen und sind eben dazu bereit, auch die Nachfrage abzuwürgen und eben auch sozusagen die Investitionen dann zu erschweren über die hohen Zinssätze. Wie siehst du das? Ist da die Prioritätensetzung auf Seiten der EZB die richtige?
Haha, spannende Frage. Wahrscheinlich können wir damit eine gesamte Podcast-Folge füllen. Also erstmal, ne, was du gesagt hast, gucken wir erstmal, dass wir sehen die Bremsspuren der aktuellen Zinspolitik so langsam. Ne? Genau, wir sehen es wir sehen es umfragebasiert, wir sehen es in der Kreditnachfrage, wir sehen es bei den Banken, die natürlich doch auch ihre Kreditvergabe wieder strengeren Regeln unterwerfen oder da auch vorsichtiger geworden sind. Da sehen wir es. Wir sehen es natürlich auch, was ja auch normal wäre, in der Zunahme von Spargeld. Ja, weil das ist natürlich, wenn der Sparzins wieder steigt, das ja auch beabsichtigt, entzieht die Notenbank natürlich der Wirtschaft dann auch Geld, wenn das auf Sparkonten geparkt wird. Also das ist, denke ich, alles ziemlich normal. Nur wir sind halt jetzt noch nicht ganz so weit, dass wir jetzt wirklich dann schon die Auswirkungen auch im Bruttoinlandsprodukt sehen. Ja, das wird in den kommenden Quartalen kommen. Und wenn wir das sehen, dass also dann wirklich, ja genau, dass also die Kredit, die sinkende Kreditnachfrage heute ist halt die geringere Investition oder geringere Konsum von morgen. Und das morgen ist 2024. Also von daher ist davon auszugehen, dass halt dieser disinflationäre Prozess weitergehen wird, wie es in der zweiten Halbzeit sind und dann eventuell auch mal natürlich, ja, wir werden uns zwischen 2-3% einpendeln, kann es natürlich auch eine kurze Phase wieder geben mit noch niedrigen Inflationsraten. Die andere Frage ist natürlich eine extrem wichtige, weil das Interessante ja auch ist, dass die Christine Lagarde, auch als sie antrat als EZB-Präsidentin, sich natürlich auch ganz groß auf die Fahnen geschrieben hatte, die grüne Transformation und dass die EZB natürlich da auch alles unternehmen möchte, was sie kann, um die grüne Transformation zu beschleunigen. Da gab es natürlich auch immer wieder die Ideen, wie verhält sich die EZB zum Beispiel in ihren eigenen Anleihenkäufen, ja, auch bei Unternehmensanleihen, also macht sie da einen Unterschied zum Beispiel schon zwischen grünen Unternehmen und nicht grünen Unternehmen. Das wäre so eine Möglichkeit für die EZB mal gewesen, um direkt zu intervenieren. Und dieses Dilemma, was du genau eben sehr gut beschrieben hast, nämlich, dass ich einerseits einen enormen Investitionsbedarf habe, Ja, nicht nur für die grüne Transformation, Digitalisierung.
Nennen wir es ruhig auch Investitionsstau.
Genau, ist dann.
Es ist ja nicht nur ein Bedarf, es ist ja Investitionen, auch Bedarf der Vergangenheit, der eigentlich hätte erfüllt werden müssen, was nicht passiert ist.
Genau, Investitionsstau. Und natürlich, ja, da wir in den letzten Wochen haben wir natürlich auch dann über Investitionsstau gesprochen, häufig dann im Zusammenhang mit dem Staat, dem öffentlichen Sektor, jetzt in Deutschland der Schuldenbremse. Aber es gibt ja nicht nur öffentliche Investitionen. Also der größte Teil der gesamtwirtschaftlichen Investitionen kommt natürlich von den Privaten. Und auch hier haben wir Investitionen in Investitionsstau. Den kann ich einerseits natürlich lösen durch, keine Ahnung, politische Sicherheit zu geben, ordentliche Pläne zu haben, aber auch irgendwelche Anreize von der politischen Seite her zu bieten, von der steuerpolitischen Seite, von der Abschreibungsseite zu bieten. Das sind alles Möglichkeiten. Und dann habe ich natürlich den Zins. So, und natürlich ist der Zins, wenn ich mir jetzt die Kreditnachfrage in diesem Jahr anschaue, den starken Zurückgang, dann heißt es, dass ich hier mit ganz deutlich auch grüne Investitionen abwürgen werde. Und die EZB hat ja sie weicht diesem Thema auch immer wieder aus, ja, weil, okay, immer jetzt rein technisch gesehen korrekt, sie hat ein primäres Mandat, das ist die Erreichung der Preisstabilität, und dem muss sie alles unterordnen. Aber sie möchte es natürlich nicht so zugeben. Ansonsten müsste sie sagen, jawohl, wir wissen das, ja, wir wissen, dass wir mit der Geldpolitik, mit den gestiegenen Zinsen auch die ganzen Transformationen schwieriger machen. Aber wir können nicht anders, weil wir die Inflation bekämpfen müssen. Nur so wird es halt nie formuliert. Es wird halt immer so ein bisschen schwammig präsentiert. Und was ja auch noch hinzukommt, jetzt über den Zins gesprochen, dass wir ja auch in einigen Sektoren, jetzt sicherlich bei der grünen Transformation, bei der Energiewende, dass wir da auch immer wieder Unternehmen haben, die zum Beispiel erst mit gar nicht so viel Eigenkapital ausgestattet sind. Also die noch stärker abhängig sind von der Fremdfinanzierung, als das vielleicht ein großer Multinational ist, die auch vielleicht noch nicht so groß sind, um das am Kapitalmarkt zu finanzieren. Also die Und die natürlich auch nochmal, wir sehen das ja, ein bisschen vergleichbar mit den Tech-Unternehmen in Silicon Valley, wo wir auch gesehen haben, es strömt natürlich viel mehr Geld auch noch in so ein Unternehmen rein von Investoren, wenn der Zins niedrig ist, als wenn der Zins hoch ist. Also das ist ganz toll, ja, lange Antwort, kurzer Sinn. Die Zinspolitik der EZB trägt auch dazu bei, dass wir halt diesen Investitionsstau nicht so schnell lösen können.
Ja, bleiben wir kurz bei der EZB. Da kamen ja letzte Woche die sogenannten Minutes raus, also das Protokoll der letzten Ratssitzung. Da fand ich jetzt dieses Mal gar nicht so viel Interessantes drin, muss ich gestehen. Allerdings fand ich den Ton interessant. Also es scheint ja so zu sein, dass die EZB zwar sieht, dass ihre Politik der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit, Früchte trägt und Auswirkungen hat, aber man scheint immer noch sehr, sehr viel, ja, sehr viel Wert darauf zu legen, den Märkten eine mögliche Vorwegnahme niedriger Zinsen möglichst ausreden zu wollen. Habe ich das richtig interpretiert?
Das ist korrekt. Also ich denke, ne, so viel Neues war jetzt diesmal wirklich nicht drin. Es war eigentlich eine Bestätigung dessen, was wir ja auch direkt nach dem Oktobertreffen schon analysiert hatten, nämlich eine EZB, die ganz deutlich vorsichtiger geworden ist in ihrem Ton hinsichtlich der Konjunkturaussichten, auch hinsichtlich weiterer Zinserhöhung. Ja, dürfen wir nicht vergessen, wir sind natürlich aktuell immer noch der Phase, wo realistisch Zinserhöhungen eher kommen könnten als Zinssenkung, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber da hat ja natürlich die EZB auch schon im Oktober deutlich angedeutet, Zinserhöhung, wird es wohl nicht mehr geben. Die letzten, was haben wir jetzt gehabt, 4 Wochen haben natürlich auch gezeigt, dass die Makrolage eine weitere Zinserhöhung definitiv nicht mehr rechtfertigen würde. Aber dieser vorsichtigere Ton, der war, denke ich, jetzt nochmal, ja, für einige vielleicht nochmal neu. Was aber auch, ja, das fand ich eigentlich nochmal ganz interessant in den Protokollen, dass er doch mal an der einen oder anderen Stelle doch noch sagt, ja, aber wir dürfen noch nicht zu früh Entwarnung geben, ja, wir müssen uns alle Optionen offen halten und vielleicht muss es doch noch mal zu einer Zinserhöhung kommen. Also das war, denke ich, auch ganz bewusst so gemacht, um, so wie du gesagt hast, die Markterwartungen jetzt nicht zu schnell nach unten zu drücken, weil das ist ja immer wieder dieses idiotische Spiel, ja, dass sobald der Markt anfängt zu denken, die EZB könnte locker lassen, das war's jetzt, da kommen vielleicht Zinssenkungen, dann sinken ja auch immer automatisch die langfristigen Zinsen und wird sofort die Geldpolitik der EZB halt ein Stück weniger restriktiv. Und das mag die EZB nicht, das mag sie, versucht sie zu verhindern, auch und versucht daher durch immer wieder mit der Kommunikation so ein bisschen hin und her zu steuern. Und wenn du es überlegst, also eine ganz deutliche Linie haben sie da halt auch nicht. Da würde man sich vielleicht mal ab und zu wünschen, dass sie doch vielleicht weniger sich darum scheren, was der Markt jetzt aktuell denkt, und sondern da vielleicht ein bisschen langfristiger auch kommunizieren. Denn im September war es noch so, da war der Markt ja auch schon relativ am Denken, okay, das war es mit Zinserhöhung, da kommt bald eine Zinssenkung. Da war die EZB im Nachhinein extrem not amused und wurden dann halt alle wieder rausgeschickt mit Kommentaren, mit Interviews, wo halt versucht wurde, diese Markterwartung wieder zu drehen und mehr nach oben, nämlich dieses High for Longer, EZB wird überhaupt auf absehbare Zeit nicht den Zins senken. So, dann kam das der Oktober-Meeting, und dann hat man eigentlich, ja, wusste man, okay, also die EZB ist eigentlich nicht zufrieden damit, wenn der Markt denkt, dass es das schon gewesen ist. Aber genau in dem Fall hat dann Christine Lagarde eigentlich dem Markt das gegeben, was er so schon dachte, nämlich diesen vorsichtigeren Ton. So, wenn wir es dann in 2 Wochen dann wieder zum nächsten EZB-Treffen schauen werden, ist natürlich genau wieder die Frage, und was dann jetzt? Also was dann jetzt ist, Zinserhöhung, sind definitiv, ja, Schnee von gestern, vielleicht noch nicht so wie die Inflation, aber Zinserhöhung kann man aktuell nicht mehr machen. Es ist auch so, dass die Stimmen im EZB-Rat sich jetzt doch schon vermehrt haben von Leuten, die sagen, also erstens, dass das gewesen sein muss und zweitens, die dann doch schon eine Diskussion ankündigen über zukünftige Zinssenkung. So, das heißt, was muss ich jetzt im Dezember machen? Ich denke, im Dezember werde ich genau sagen, okay, wir schauen uns alles ganz genau an. Wahrscheinlich wird die EZB dann eine etwas pessimistischere Wachstumsprognose haben. Die Inflationsprognose wird auch ein bisschen nach unten revidiert werden. Und dann könnte man mal so ganz zaghaft andeuten, dass man vielleicht eine Zinssenkung nicht mehr ausschließen würde in den nächsten 6 Monaten. Ja, das wäre, denke ich, so eine Herangehensweise, die einigermaßen erfolgreich sein könnte.
Ja, um dieses Thema von Kommunikation und Erwartungsmanagement mal auf ein Schlagwort runterzubrechen, Forward Guidance gab es ja lange Zeit bei der EZB gar nicht, hat man sich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Dann kam das unter Christine Lagarde, kam sowas Ähnliches wie Forward Guidance oder was dann auch mehr oder weniger so bezeichnet wurde. Dann haben wir irgendwann, ich glaube, irgendwann im letzten Jahr war es, Forward Guidance quasi für tot erklärt. 2 Monate später haben wir uns gefragt, kommt jetzt Forward Guidance durch die Hintertür zurück? Ich glaube, da hatten wir sogar eine Podcast-Folge, die genauso hieß. Wo in diesem Eiertanz befinden wir uns gerade?
Forward Guidance ist wieder tot. Aber trotzdem reden wir als EZB über die Zukunft. Ich denke, da sind wir, also ich würde sagen, wir haben wieder einige rohe Eier unter den Füßen aktuell mit einem großen Risiko, dass es halt auch kommunikativ wieder schiefgehen könnte. Ich denke, aktuell ist es wirklich, es ist nicht die Zeit gekommen, um irgendeine Forward Guidance zu geben für, ob es da nun Zinssenkung oder Zinserhöhung werden. Die EZB sollte sich jetzt schon mal Gedanken machen, wie dann vielleicht eine Forward Guidance aussehen könnte, wenn der Moment der ersten Zinssenkung gekommen ist. Denn ich denke, das ist eigentlich fast noch wichtiger, um da schon mal ein bisschen vorauszuschauen. Warum? Weil da sieht man ja auch, dass der Markt auch immer permanent schwankt, in alle Richtungen gehen kann. Wie stark könnten dann Zinssenkungen werden? In welchen Abständen könnten die kommen? Und meine Theorie ist ja, dass die EZB eher in ruhigen Schritten, ja, einmal im Quartal, immer im Zusammenhang mit den Prognosen die Zinsen senken wird. Aber das, da könnte man schon mal drüber nachdenken, wie man da so eine Forward Guidance gestalten möchte. Ich denke, das würde Sinn machen, weil ansonsten bekäme ich halt das Problem, dass der Markt vielleicht überschießt, zu viele Zinssenkungen in zu kurzer Zeit anfängt einzupreisen und dann halt die Geldpolitik zu schnell wieder akkommodierend wird und vielleicht auch wieder zu schnell den Inflationsdruck anheizen könnte.
Naja, dann schauen wir mal, wie die Kommunikation der EZB in 2 Wochen aussieht. Da werden wir dann ja auch wieder über das jüngste, dann gerade stattgefunden habende Ratsmeeting sprechen. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder auch mal, wenn Ihnen was nicht so gut gefallen hat. Hinterlassen Sie uns bitte Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Themenvorschläge, Kritik, Anregungen aller Art. Immer her damit. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.